Heimat. Das klingt gut.
Herzlich willkommen zur Episode Nummer 26 von Daimhard.
Grüezi miteinander, wir sind wieder da nach einem Monat Pause.
Nach zwei Monaten Pause
ja,
eigentlich.
Ja, richtig, ja. Eine Folge haben wir ausgelassen.
Genau.
Da kommen wir gleich zurück. Warum? Wir sind hier wieder schön im Zürcher Unterland diesmal und wir haben einen Gast bei uns, der Tom. Hallo. Tom.
Hallo zusammen.
Hallo Tom.
Wir sprechen heute über Android und wir kommen gern auf dich zurück. Wir haben aber noch etwas wegen der letzten Folge. Die ist ausgefallen und zwar deshalb, weil meine Wahrnehmung epochal verschoben war.
Das musst du jetzt aber auch erklären.
Und zwar, die einige Hörer wissen das wahrscheinlich, bei mir im privaten Leben hat es eine Veränderung gegeben letzten Jahres und jetzt vor ein paar Monaten hat es wieder eine Veränderung gegeben. Letztes Jahr war sie negativ und dieses Jahr war sie positiv. Das heißt, in meinem Leben gibt es wieder eine Frau und die hat mir einfach sämtliche Stecker gezogen und alle Kabel rausgezogen. Es funktioniert ja einfach nichts mehr.
Kann passieren.
Ja, aber ich bin wieder da. Dirk hat es nicht gefallen, aber er hat mich auch berechtigterweise zusammengeschissen.
Moment. Mir hat schon gefallen, dass du wieder eine Frau hast.
Ja, ja.
Das müssen wir mal eben klarstellen.
Ja, klar. Aber ich meine, das, was dann daraus passiert ist mit Daimhard. Aber jetzt sind wir wieder da und mit einem Gast noch dazu. Wir haben es gesagt und da freuen wir uns drauf.
So ist es.
Ja. Jetzt, Tom, wir würden gerne von dir wissen, wer du bist und was du machst. Ich habe von dir gelesen, dass du du bist ein aktiver Facebook-Verweigerer. Ich würde gerne da beginnen, weil das hat mich sehr amüsiert, wie ich das gelesen habe.
Ja, genau. Das ist der Business nicht der erste, der sich amüsiert. Das hat damit begonnen mit diesem ganzen Hype um Facebook und diese Social Media. Ich habe mir irgendwann gesagt, jeder war da mit dabei, immer wenn du jemanden kennengelernt hast oder jemanden getroffen hast, war die erste Frage oder auch die letzte dann beim Auseinandergehen, bist du bei Facebook, bist du bei Xing, bist du dort, bist du da? Und ich habe mir das irgendwo rausgenommen und gesagt, mache ich nicht mit. Punkt. Okay, mittlerweile, ich bin auf Facebook unterwegs, nicht persönlich, eher für unseren Verein. Aber ich ziehe das eigentlich ziemlich gut durch. Jetzt mit Google Plus konnte ich fast nicht anders und musste einen Account dort noch machen, aber okay. Mehr so ein bisschen zum Rumschnuppern.
Okay, genau. So viel. Und bei Xing bist du auch nicht zu finden?
Nein.
Okay. Kann ich verstehen?
Ja, irgendwo ist mir, wie soll ich sagen, die Leute überlegen manchmal auch nicht, irgendwo, man stellt alles von sich ins Netz, alles. Ich habe Webseiten gefunden mit Leuten, die stellen Bilder von ihren Babys ins Netz und so Sachen. Und irgendwo, ja, die neuen Medien in aller Ehren, aber irgendwo ist mir einfach mein Privatleben extrem heilig.
Also bei Kindern finde ich das auch problematisch. Die Kinder können sich gar nicht wehren.
Jo.
Und wenn sie dann mal erwachsen sind, dann die Bilder jo. Bekommt man ja letzten Endes nicht mehr raus.
Ja, genau. Oder in der Schule, die Kameraden in der Schule googeln dich, finden Bilder, wo du nackt in der Badewanne rumschwimmst mit 2 Jahren und so Sachen. Und ich finde das irgendwo dann halt auch problematisch.
Genau. War in unserer Generation noch nicht so, genau. Dirk.
Das stimmt wohl, ja.
War das ganz anders, ja.
Wobei ich sagen muss, dass ich auch in Google Plus und in allen anderen sozialen Netzwerken bin, aber dass ich mich privat relativ bedeckt halte. Mhm. Da sind nur Sachen drin, von denen ich denke, dass die andere wissen können oder auch dürfen. Und so was familiär zu Hause abgeht, das kommt nicht ins Netz. Das kommt auch nicht auf die Homepage und ja. Nicht ins Blog, das kommt einfach genau. Nicht ins Netz.
Ja, ja. Ja, und ich treibe es halt jetzt einfach noch einen Schritt weiter und sage, gar kein Account.
Ja.
Da muss okay. Ich mich auch nicht drum kümmern.
Gut. Verständlich. Meine Frau ist übrigens auch Facebook-Verweigerer.
Ah, ja, genau. Ja, also bei uns ist
ich
es
auch.
Genau. Bei uns sind das alle so. Also das bin nicht nur ich, das ist meine Partnerin ist Facebook-Verweigerin und eigentlich so die ganze Familie rundum.
Ja. Ja, ist okay. Nicht schlimm. Nö. Ist erlaubt.
Ich glaube schon.
Ja. Aber deine Google Plus-Adresse, die kriegen wir gleich.
Ja, ja, die kriegt ihr schon.
Okay. Tom, du bist ja bürgerlich der Thomas Hofer.
das ist er, ja.
Ja, und als solcher bist du ja mitverantwortlich im Verein Android Schweiz. Genau. Und wir wollen ja mitunter auch über diesen Verein etwas sprechen. Ich hätte gerne, wenn du den Verein mal kurz vorstellen könntest, damit sich unsere Hörer ein Bild machen können, auch die Hörer im Norden.
Selbstverständlich. Ja. Der Verein Android Schweiz ging letzten Jahres aus einer Initiative von Martin Bachmann und mir hervor.
Der Martin kommt aus dem gleichen Dorf, wie wir festgestellt haben.
Genau, ihr seid Nachbarn, nur wisst ihr nichts davon, oder wusstet ihr nichts davon bisher?
Sehr lustig, ja.
Das Ganze hat angefangen mit der Facebook-Seite, die Martin gestartet hat. Und ging dann weiter mit Blog, Forum und so weiter. Mittlerweile, in rund einem Jahr, sind wir bei 5000 Mitgliedern. Wir haben im Forum, also wir haben über das Forum und Blog gestellt, haben wir eine Crew von 10 Leuten, die ehrenamtlich für uns arbeiten. Wir organisieren Events, wir organisieren Workshops. Letztens hatten wir einen Workshop mit dem Bereichsleiter mobile Portale der SBB, der bei uns einen Workshop über Mobile App Marketing gemacht hat.
SBB ist die Schweizer Bundesbahn, genau, das muss man dazu sagen.
Genau, ja. Das Äquivalent zu der Deutschen Bahn. Und also wir bieten eigentlich von der Person, die umsteigen will zu Android und nicht weiß, was Android ist, bis hin zum App-Entwickler oder zur Agentur, inklusive den Herstellern der Hardware, ein Portal, wo man sich gegenseitig austauschen kann. Und da haben wir eigentlich sehr gute Kontakte jetzt aufgebaut in diesem Jahr bis und mit Google. Wir waren dort, haben dort Mittag gegessen, da in der Schweiz auch, und haben diverse Dinge besprochen, die man zusammen noch machen könnte. Sind jetzt auch dran, ein bisschen mit den Providern am Schauen. Und das ist so unser Verein.
Was ist deine Rolle in diesem Verein?
Ja, wir sind, es gibt schon, ich sage jetzt mal, protokollarisch so gewisse Rollen, die sind schon irgendwo aufgeteilt. Es ist aber so, dass wir nehmen uns da eigentlich raus, die Freiheit raus, dass wir selbst entscheiden können. Also ich mache eigentlich grundsätzlich, sage ich mal, die Finanzen von diesem Verein. Ich organisiere die Helfer. Ich schaue zu den Webportalen, was Dinge betrifft, wie, also Forum ist gekaufte Software, dort administriere ich das Forum. Und der Martin, er ist ja beruflich, ist der CTO in seiner eigenen Firma. Und er schaut dann eigentlich so zur ganzen Technik hinten durch. Genau. Aber der Shop, die Logistik, die Finanzen.
Okay. Ja. Ja. Wir haben jetzt ein paar Mal über Android gesprochen. Vielleicht gibt es ja Hörer, die noch nicht wissen, was das ist.
Okay. Ja, dann müssen wir diesen Hörern sofort sagen, was das ist. Android ist ein mobiles Betriebssystem oder ein Betriebssystem für mobile Endgeräte. Das wird von Google mittlerweile entwickelt. Gegründet wurde es im 2005, die Firma Android, und wurde dann von Google aufgekauft und ist eigentlich eine Alternative zu Windows Phone 7, iOS von Apple, Symbian von noch Nokia. Genau. Mhm.
Der Begriff kommt ja ursprünglich aus dem Griechischen, heißt menschenförmig.
Du kennst Sachen.
Ja. Okay. Und heute wird der Begriff benutzt, Roboter, der einem Menschen sehr ähnlich ist und sich ähnlich verhält. Mhm. Das soll auch das Logo wahrscheinlich symbolisieren, das Grüne. Es gibt ja nebenher noch die Open Handset Allianz. Ist die überhaupt noch aktiv oder gibt es die noch oder spricht man da nur von Google?
Ja, also der Treiber dahinter, der Treiber Nummer 1 ist sicher Google, die Open Handset Alliance. Ich denke, das ist mein Empfinden, ist mehr so ein Gebilde, um irgendwo eine Glaubwürdigkeit und wie soll ich sagen, dass die Hersteller wirklich dann auch die Möglichkeit zu geben, mitzureden, irgendwo so. Inwiefern da noch viel passiert, ich weiß es nicht. Man merkt schon, also wenn du was hörst, dann ist es Andy Rubin, das ist der eigentliche Gründer von Android. Der tweetet was raus und so Sachen. Die Open Handset Aliens. Ich glaube nicht, dass da, das ist eher, ich sage eher so ein politisches Gebilde, denke ich mal.
Okay.
Ja. Ja, das vermute ich auch. Also Google basiert ja auf Linux, auf dem Linux-Kernel. Darauf läuft Java und das Java ist eigentlich die Grundlage für das Betriebssystem. So mehr oder weniger im Großen und Ganzen. Und es ist leider nicht Open Source. Mhm. Das ist ja das größte.
Die Patentrechtsstreitereien da mit Oracle und.
Genau, das ist die größte Kritik, die ich daran habe. Ich habe selber ein Android-Telefon. Ja. Und das geht ja sogar so weit, dass Motorola, dass Motorola für das Xoom, das Tablet, was vor ein paar Wochen rausgekommen ist, als erster Android 3.0 bekommen hat, das Honeycomb. Und die anderen bekommen es erst 2 Monate später aus dieser Open Handset Alliance. Das heißt, man kann, wenn man ein bisschen mit Geldscheinen winkt, durchaus da auch was bewegen.
Ja, deshalb sage ich, also ich weiß nicht, ob es eher so ein bisschen Makulatur ist, ein gutes Gefühl verbreiten. Ich will es auch nicht schlecht reden, aber ich beschäftige mich jetzt gut 2 Jahre mit Android, 1 Jahr im Verein und beruflich komme ich auch aus der Telco, aber irgendwo von dieser Open Handset Alliance, da spürst du nicht viel. Also das ist eher so ein Treffen, eine muntere Runde zwischen Google und den Herstellern und ein paar Provider, die großen und das
ist it. Genau. Es gibt auch eine Liste auf Wikipedia, wer da alles dabei ist, offiziell. Das sind 80 Unternehmungen, eben Telco-Anbieter, Hardware-Hersteller, Software-Hersteller. Es hat auch Marketing-Firmen dabei. Jetzt das, was Dirk vorhin angesprochen hat mit der Open-Source-Geschichte. Tatsache ist nach wie vor, Open Handset Alliance, die ist der Träger von der Lizenz, die hinter Android steckt. Und die haben ja damals die Apache 2.0 Lizenz quasi als Vorlage genommen. Die ermöglicht es ja auch, dass man aus einer freien Software eine verschlossene macht. Das geht. Bis auf den Kernel, der ist CPL 2.0. Da können sie nichts ändern. Aber offenbar, ich sage jetzt mal was Böses, missbraucht Google die Open Handset Allianz noch, um die Lizenz aufrechtzuerhalten oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber es ist immer noch dieses Unternehmen. Die Lizenz ist auch so ausgewiesen. Ja, Android in der Schweiz, sind wir hier speziell oder sind wir wie alle europäischen Staaten? Warum gerade Android Schweiz und nicht Android weltweit, deutschsprachiges Europa oder so?
Ja, wir haben natürlich irgendwo auch geschaut, wo macht es Sinn, noch ein Angebot zu starten.
Ja.
Deutschland gibt es Android Pit, die sind absoluter Führer dort. Es gibt auch noch andere Portale, aber in der Schweiz, wir haben einfach festgestellt, es gibt irgendwo einfach nichts rund um das Thema Android, wo das wirklich konzentriert stattfindet. Es gibt verschiedene Portale, Foren und so in der Schweiz. Ein ganz grosses, das sind die Freunde von Pocket PC, die decken alles ab, die haben ein Riesenportal. Und wir sehen uns auch nicht als Konkurrenz, sondern eigentlich wirklich als Ergänzung zum Bestehenden. Und wir haben einfach, wo wir da rumgesucht haben, haben wir gesagt, hey, in der Schweiz, du findest irgendwie nichts, das wirklich konzentriert das Thema Android auf den Punkt bringt. Genau. Und nach Deutschland noch was zu bringen, oder Österreich, wir haben schon Besucher aus Österreich und Deutschland. Wir haben auch Leute, die bei uns so Fanartikel bestellen aus den beiden Ländern. Aber wir haben auch irgendwo die Manpower nicht, um das wirklich dann, wenn du es machst, dann probieren wir es wirklich gut zu machen. Aber die Länder, die funktionieren anders. Und wenn du dann noch Partnerschaften aufbauen willst mit Providern und so, dann bist du sofort am Anschlag. Wir merken es jetzt hier in der Schweiz, es sind nur 3 Provider. Aber es ist eine Riesenarbeit, weil wir arbeiten beide. Also wir haben einen Job nebenbei. Also
nebenbei.
Aus der jetzigen Perspektive vom heutigen Samstag ist der Job nebenbei. Aber wir sind Familienväter, wir arbeiten 100% und wir müssen das irgendwo miteinander vereinbaren, dass wir den Verein noch betreiben. Und wenn du jetzt, sagen wir, das noch in Österreich noch betreiben würdest oder in Deutschland, da wirst du nicht mehr fertig. Nicht auf diesem Freizeitmodell.
Ja. Man muss ja auch sagen, dass es Spezialanwendungen gibt, die in Deutschland einfach keinen Sinn machen. Also ich sage mal, eine Anwendung für die SBB, für die Schweizer Bundesbahn, die es gibt, die braucht niemand in Deutschland. Wofür?
Wofür? Ah, es ist eher nicht pünktlich und so, oder?
Naja, na, pünktlicher ist, die SBB ist schon deutlich pünktlicher als die Deutsche Bahn. Mit weitem Abstand pünktlich. Ja. Aber der Punkt ist halt der, man kann ja mit dieser Anwendung auch Fahrkarten kaufen und das braucht man in Deutschland nicht, dass man eine Fahrkarte in der Schweiz kaufen kann.
Also, außer man macht logisch, dort Urlaub. Ja, naja. Logisch, ja, das kommt hinzu. Also genau, da danke vielmals. Also das ist sicher noch ein Punkt, oder? Also angefangen hat ja alles mit eben Facebook, aber dann kam ziemlich schnell diese CH Apps DB, das ist die größte Schweizer App-Datenbank. Das ist ein Verzeichnis, welches wir pflegen, wo wir nicht jede App aufnehmen. Da nehmen wir nur Apps auf, wo wir denken, doch, die bringt irgendjemanden irgendwas da in der Schweiz. Und klar, einem Deutschen würde das oder einem Österreicher würde das nicht viel bringen, wenn er da jetzt Apps runterlädt, außer er möchte in die Schweiz ziehen.
Ja, genau.
Dann.
Und da gibt es einige Anwendungen tatsächlich. Die Schweizer Bahn ist natürlich eine Geschichte, aber es gibt hier eine Verteilzeitung, die 20 Minuten, die hier in der Schweiz sind, die auch sehr viele Schweizer Nachrichten haben, oder den Tagesanzeiger, der aus der Schweiz kommt. Da wird es dann relativ eng. Also, also wenn man jetzt nicht gerade für die Schweiz interessiert, dann ist es eigentlich nicht von allgemeinem Interesse.
Das ist so, ja.
Genau. Übrigens hat Tom vorhin den Samstag erwähnt, weil wir aufzeichnen am Samstag. Vielleicht studiert da noch jemand rum, was ist jetzt da mit dem Samstag.
Genau. Also für die, die es heute hören, war es vorgestern.
Ja.
wenn heute der Montag ist, genau.
Der Verein an sich, da gibt es ja auch eine Community, also ein Forum, das sehr rege benutzt wird. Und was jetzt uns noch interessiert, wie kann man dort mitmachen? Also jetzt nicht nur im Forum, sondern überhaupt generell im Verein. Wollt ihr das überhaupt? Und wenn ja, wie geht das?
Ja, dann nutze ich die Gelegenheit gleich für einen Aufruf. Wir haben chronischen Helfermangel. Also sollte irgendjemand da draußen Ambitionen haben zu bloggen oder ein Forum zu moderieren oder noch viel besser, wir suchen einen Grafiker. Also wenn da irgendjemand ist, der uns helfen möchte und er weiß, wie man Content so hinkriegt, dass man vorne dran sitzt und sagt, geil, dann soll er sich unbedingt sofort bei uns melden. Aber zurück zu deiner Frage im eigentlichen Sinn. Du kannst mitmachen im Forum, wenn du kannst dich dort registrieren via konventionellem Anmeldeformular. Du kannst dich auch über deinen Facebook-Account bei uns anmelden. Das geht mit 2 Klicks.
Wieso weißt du das?
Ja,
das ist Marketing.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen der Marketingmensch und spreche das vor, was mir der Techniker gesagt hat.
Okay.
Wir wollen ja möglichst allen Leuten den Zugang ermöglichen, ohne irgendwelche mehrere Seiten langen Formulare. Und da bietet sich natürlich diese ganzen Connect-Geschichten wie Facebook Connect an. Wir arbeiten an Twitter, damit du dich mit dem Twitter-Account anmelden kannst. Wir haben immer auch Blogger, die wir suchen. Wir hatten eine Zeit lang ziemlich fleißig Blogger akquiriert. Das Team war zeitweise 20 Personen groß. Wir haben aber festgestellt, dass die Leute mit sehr wenig Enthusiasmus dahinter sind. Also ich will da niemandem schlecht reden, aber du merkst halt schon, das ist wirklich alles Freizeit-driven und aus Spaß an der Freude. Und die meisten schreiben dann einen Blogpost und dann war's das. Weil es ist viel Arbeit, du musst recherchieren, du darfst keinen Müll reinschreiben, du musst schauen, auch bei Bildern, dass du nicht irgendwelche Rechte verletzt. Und irgendwo, wir haben dann ein kleines Regelwerk aufgestellt, was sollen sie nicht. Und da sind dann die meisten abgesprungen und jetzt ist so ein harter Kern übrig, der die ganze Bloggerei bestreitet. Aber auch dort, also feel free, wenn jemand da ist, der gerne schreibt und Android mag, dann soll er sich melden. Wir haben auch immer das ein oder andere lustige Testgerät rumliegen, das wir gerne verschicken.
Okay, das klingt spannend.
Lustige Testgeräte, das ist gut, ja.
Ja, nee, also ich meine, wir haben sehr gute Connections zu eigentlich allen großen Hardware-Herstellern. Von A wie Acer, Asus bis hin zu Sony Ericsson, was auch dann alles dazwischen ist. Und von denen bekommen wir eigentlich auch sämtliche Geräte. Und das ist dann ein Privileg der Blogger. Die kriegen dann die Geräte zum Testen und schreiben eine Review darüber.
Mhm. Aber das, was du sagst, ist ganz interessant. Grafiker werden irgendwie überall gebraucht.
Ja.
Genauso wie Usability-Experten, ja, also Leute, die darauf achten, dass ein Programm anwenderfreundlich ist.
Ja.
Das sind so die beiden Kategorien, die in der Open Source sehr, 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 sehr gefragt sind.
Ja, das ist halt der Punkt, oder? Der Martin und ich, wir sind beides Programmierer und wir können zwar Programme schreiben, aber wir kriegen es nicht hin, dass das einigermaßen schlau aussieht. Solange es irgendwo in der Kommandozeile läuft, also in der Shell läuft, ist das alles wunderbar. Wenn du Y, yes, N, no und so Sachen, perfekt, kriegen wir selber hin. Aber sobald Farbe ins Spiel kommt, Ecken, die rund sind, dann ist Schicht im Schacht.
Da spiele ich genau mit. Das heißt übrigens Schicht am Schacht. Das muss ich als Ruhrgebietler mal noch korrigieren.
Ja, natürlich.
Wie oft hast du das schon korrigiert, Dirk?
Weiß ich nicht. Mein Vater hat mich mal ganz, ganz übel dafür zusammengeschissen. Und seitdem weiß ich das. Aber das geht mir ganz genauso. Ich bin auch eher der Techniker und mit Design habe ich nichts am Hut. Und ich habe ein eigenes Blog und wenn es da nicht gute Standarddesigns gäbe, hätte ich aufgeben müssen, ja.
Ja, wir haben ein bisschen Glück, oder? Der Martin, wie ich eingangs erwähnt habe, der arbeitet für seine eigene Firma oder ist angestellt von seiner eigenen Firma. Und die haben in der Ukraine ein Team, das für sie arbeitet. Davon ein Programmierer, der arbeitet auch 50% für unseren Verein. Oh. Und wir hatten die Möglichkeit, letztes Jahr einen Designer aus Indien, ich grüße hiermit auch den Krish, falls er zuhört, der hat uns dann eigentlich das ganze Design gemacht. Aber das Problem war damals, wir hatten relativ wenig Content, das Design wurde dafür ausgelegt und mittlerweile haben wir so viel Content, die Seite ist so riesengroß geworden, wir kriegen das nicht mehr runter im aktuellen Design. Und das ist der oberste Punkt auf unserer Liste von den To-Do-Things. Das Design, das muss dringend überarbeitet werden. Wir haben viele von diesen Facebook-Fans, wir haben Aufrufe gemacht, aber bisher hat sich niemand gefunden, der da auch halt, es ist ein Verein, ohne große Bezahlung da mitwirken möchte. Das ist immer der Punkt. Wenn wir sagen, 10.000 Franken da, dann rennen die uns die Bude ein, aber wenn du Aufruf machst und sagst, hey, okay, vielleicht schenken wir doch noch ein cooles Tablet oder so, da macht keiner den Finger krumm. Leider.
Es gibt auch relativ wenige, die es wirklich gut können. Das muss man auch dazu sagen.
Und die, die es können, die werden bombardiert von Anfragen wie unseren und die suchen sich dann was aus, wenn überhaupt. Und ich verstehe das total. Also wir klagen ja auch nicht. Also wir suchen einfach kontinuierlich, bis wir jemanden gefunden haben.
Ja, also jetzt wissen wir, ihr sucht einen Grafiker und ihr sucht Blogger.
Genau.
Oder testende Blogger oder bloggende Tester.
Wie auch immer.
wenn ihr die habt, dann seid ihr glücklich. Oder braucht ihr auch noch anderweitig Leute?
Ja, an Manpower anderweitig fehlt es nicht wirklich. Also was wir machen ist, wenn jetzt jemand sich anbietet, der ein Spezialgebiet hat, wo er wirklich top ist, dass wir mit dem zusammen einen Workshop machen. Für unsere Mitglieder, der Harald Horber von den SBB, da haben wir einen Mobile App Workshop gemacht, weil wir denken, das bringt unseren Mitgliedern wirklich was. Und wenn jetzt jemand da, ich sag mal, wir arbeiten oder wir planen einen Android Entwickler Workshop mit Martin, weil er ist im Android Entwicklungsbereich auch drin. Und wenn da jemand ist, der ein Spezialgebiet hat, oder auch rund um die Devices, man weiß nie, und sich das anbietet, dann machen wir so Workshops. Aber mit Bloggern und Designern und so wäre das eigentlich top.
Gut. Du hast gerade gesagt, dass eure Webseite unglaublich viel Content hat.
Ja.
Was gehört denn jetzt alles dazu? Also gut, Forum hast du gesagt, Blog hast du gesagt.
Ja, also wir haben drei große Teilbereiche, was unsere Webseite betrifft. Wir haben einerseits den Blog, das ist so ein bisschen die Newszentrale, wo täglich eigentlich irgendwas rund um Android publiziert wird. Wir haben parallel dazu haben wir das Forum. Das haben wir erst vor ja, anfangs dieses Jahr haben wir das gestartet. Und dann haben wir noch unseren Shop. Mit dem Shop versuchen wir, den Verein ein bisschen zu finanzieren. Aber innerhalb von Forum und Blog gibt es dann sehr viel Content. Also wir haben im Forum haben wir speziell Tutorials und Spezifikationen zu Geräten. Die kannst du abrufen über die Blogseite. Wir haben wir arbeiten jetzt gerade an einer FAQ rund um Android, also mit der Frage, was ist Android, bis hin zu ist Android sicher und so Sachen. Und ja, da sammelt sich extrem viel zusammen, weil es gibt dann, du brauchst dann Informationen. Wir wollen den Leuten sagen, wie könnt ihr Gönner werden bei uns, wie könnt ihr Mitglied werden bei uns, wie könnt ihr Sponsor werden, wo könnt ihr Werbung schalten. Wir haben Professional Services, die wir anbieten, und das musst du irgendwie unterbringen, oder? Und die, das aktuelle Design ist einfach nicht mehr ready für das, und wir träumen irgendwie so von einem, wie heißen die, Big Dropdown oder irgendwie so heißen die, also da die ganz großen, bei der Swisscom-Webseite hat glaube ich so eins, du klickst drauf und bekommst so ein schönes Fenster darüber, JavaScript, ja. Irgendwie sowas, also, ja, für wirklich den Content irgendwo, ja, näher an den User zu bringen, mhm. Oder dass er sich nicht durch 7 Hierarchien durchklicken muss, bis er dort ist, wo er hin will.
Verstehe. Mhm. Ja. Übrigens, ihr habt schöne Sachen im Shop, nur dass ich das gesagt habe.
Ja, genau.
Den verlinken wir natürlich auch.
Natürlich. Da gab es ja auch mal eine Aktion, die läuft noch, ja.
Bis
die
Ende
läuft
Juli, glaube ich.
Bis Ende Juli, ja. Die haben wir auf dem Ubuntu-Blog haben wir die veröffentlicht.
Genau.
Und ja, hat schöne Sachen.
Ja, also man muss schon irgendwo vorausschicken, gerade wenn wir vom Shop sprechen, das ist wirklich, das geht nicht darum, irgendwie reich zu werden, das kriegst du nie hin damit. Wir versuchen wirklich, der Martin und ich, wir stecken sehr viel Geld, nebst der Zeit, sehr viel Geld in die Sache, und wir versuchen ansatzweise, das irgendwo auch wieder ein bisschen reinzuholen.
Gut, mit diesen Artikeln kann man nicht reich
Nein,
werden.
Natürlich nicht. Also wir haben andere Sachen auch noch, aber der Shop war auch gestartet, ist ursprünglich wirklich aus Experiment, weil wir mal einen Shop betreiben wollten und schauen, was alles dazugehört mit Logistik und dem ganzen Zeugs. Und mittlerweile läuft er relativ gut. Meine Familie ist eingespannt in die Logistik. Der Keller gehört zur Hälfte dem Verein. Die IKEA-Gestelle drin auch, also... Genau.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen gesehen, was ihr auch in der, ich sage jetzt mal, in der kommerziellen Richtung macht, also mit Partnerschaften, Provider, auch der Shop und so weiter. Und daneben gibt es ja noch die Community. Gibt es da eine Schere zwischen Kommerz und Community oder Auseinandersetzungen oder Probleme oder wie handhabt ihr das?
Ja, bisher... Glücklicherweise nicht. Also, du hast die Provider angesprochen. Ich selber arbeite bei einem von den drei Providern und wir versuchen, Partnerschaften hinzubekommen mit den Providern, aber wir wissen, dass wir uns da auf extrem dünnem Eis bewegen. Dasselbe gilt für die Hersteller der Devices. Also, wir streben Partnerschaften an, weil irgendwo müssten wir uns dann, wie vorhin gesagt, auch finanzieren können. Wir gehen das aber extrem langsam an und wir sind stets darauf bedacht, dass immer ein riesen Mehrwert für die Community da ist, wenn wir eine Partnerschaft eingehen. Wir verzichten lieber auf Geld, anstatt dass wir einfach sagen, Kohle her und ihr kriegt alle Bannerplätze und wir schauen, dass im Forum nicht über euch gelästert wird und was auch immer, das kommt nicht in Frage. Wir sind nicht käuflich, das werden wir nicht sein, das wollen wir nicht, weil es geht uns wirklich um die Sache Android, es geht uns um die User, um die Community und nicht darum, möglichst viel Kohle von den Providern zu holen oder von Partnern, und dort sind wir eigentlich ziemlich strikt, also den User verärgern, das geht gar nicht. Also wir haben auch schon ein Beispiel, wir hatten Werbung wir haben eine Werbepartnerschaft, Goldbach Audience, die vermarkten unsere Webseite und da war Werbung geschaltet von einer Schweizer Firma, die hat da so richtig, das war so wie ein Jackpot-Kasten, das hat rumgeflippert und gemacht und getan, haben wir angerufen und gesagt, rausnehmen geht nicht, weil das macht einfach die Leute sauer und das ist es uns nicht wert.
Mhm.
Find ich übrigens gut.
Ja.
Muss ich sagen. Es ist bestimmt nicht einfach, weil du auch weißt, dass du Geld brauchst. Das kommt ja nochmal dazu. Aber ich finde es gut, dass ihr so auf die User auch noch zurückgeht.
Also wenn wir diesen Verein als Firma betrachten würden, dann sind die User, die sind unser Kapital. Und dieser Verein kann nur leben, wenn er User und Community-Mitglieder hat. Und wenn wir die sauer machen und verlieren, dann bringt uns das gar nichts, weil am Schluss haben wir keine User mehr und keine Werbung und kein gar nichts und der Verein stirbt. Das wollen wir nicht.
Gute Grundhaltung, also
find
gesunde,
ich auch.
Gesunde
Grundhaltung. Finde ich auch, ja.
Ja. Ja, wir haben da noch ein paar ganz spannende Punkte notiert, zu denen wir dich aussaugen wollen, Tom.
Okay, mach mal.
Bis jetzt war ja Spaß.
Das ist die Taktik. Ja, alles klar. Zuckerbrot und Peitsche.
Genau.
Wenn man so von mobilen Geräten spricht, vor allem Smartphones, da hört man sehr oft oder sieht man auch oft die iPhones. Mhm. iPhone ist ein bisschen exponierter, ist auch viel klarer eingegrenzt, also ist eine Marke für sich. Der Hersteller ist der gleiche wie der Hersteller von der Software, also ist ganz klar differenzierter als Android. Und ab und zu habe ich so das Gefühl, die Leute da draußen, die wissen gar nichts von Android, sondern nur vom iPhone. Wie siehst du das?
Ja, das ist schon so. Also Apple hat es verstanden, wie sie Marketing betreiben können, welches bei den Normalbürgern, welche eigentlich gar kein Smartphone benötigen würden, ein Bedürfnis auszulösen. Und zwar das Bedürfnis, ich muss so ein Gerät haben. Ohne Gedanken über Preis, ohne Gedanken über Nutzen für sich selbst. Einfach ein Verlangen nach diesem Device. Und das nutzt Apple natürlich auch aus. Apple, also ohne jetzt irgendwie zu bashen, überhaupt nicht, aber Apple versteht das natürlich auch, die Firmen mitunter die Provider auch in die Zange zu nehmen. Die diktieren einer Swisscom zum Beispiel, wie lange ist der Werbespot? Wie lange darfst du dein Logo zeigen im Werbespot? Wer bezahlt den Werbespot? Und das ist dann meistens nicht Apple, sondern ein Provider.
Ich will 30% deiner Dateneinnahmen haben, weil ich generiere die ja für dich.
Wo steht mein iPhone im Shop und wie viele Meter rundherum darf kein anderes Device stehen und so Sachen. Und da wundert es natürlich dann auch nicht, dass die Wahrnehmung irgendwo auch ein bisschen darunter leidet von Android. Und Google macht natürlich kein Marketing, das kommt hinzu. Die überlassen das den Herstellern und den Communities. Es ist festzustellen, dass ein gewisser Gesinnungswandel stattfindet im Moment, auch bei den Providern. Man merkt, dass die ganze iPhone-Hysterie, die ist gut und recht, aber man darf sich nicht nur noch auf das stützen, sondern man muss auch langsam in eine andere Richtung gehen. Und man sieht immer mehr Werbung explizit für Android-Devices von den Providern. Die haben gemerkt, wir dürfen nicht mehr nur auf die iPhone-Karte setzen, sondern wir müssen das ein bisschen diversifizieren. Und dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als wirklich auch bei Android dann ein bisschen Gas zu geben, aber grundsätzlich ist es schon so, ja, die Wahrnehmung von Android ist eher so im geekigen Umfeld, ist die sicher vorhanden, aber wenn ich jetzt meinen Vater frage und frage, weißt du, was Android ist, dann schaut er mich mit langen Stielaugen an und sagt höchstens, ob das ein neuer so Science-Fiction-Film sei oder sowas.
Also ich glaube auch, dass vieles dem geschuldet ist, dass in der Schweiz eine komplett andere Wahrnehmung da ist, weil die Schweiz eines der reichsten Länder der Welt ist und da jeder Zweite so ein Smartphone hat und sei es nicht, weil er es braucht, dann als Statussymbol. Ja. Wenn man sich mal überlegt, ich habe das mal bei mir im Blog zusammengerechnet, dass im Jahr 2010 2,3% aller verkauften Handys iPhones waren. 2,3%, wir reden von einer absoluten Randerscheinung, die von Leuten, die in der Szene sind, wie wir jetzt auch, weil wir halt technisch interessierter sind, wahnsinnig hochgepusht wird, da ist kein so großer Markt. Der Markt wird zwar immer größer, Aber man kann die Dinger halt nur nutzen, wenn man einen Datenvertrag hat, und ein Datenvertrag kostet Geld. Mhm. Und das haben sehr viele Leute halt nicht. In der Schweiz ist das Geld überwiegend vorhanden, muss ich jetzt wirklich so sagen.
Ja, du hast eine riesen Kaufkraft hier.
Ja.
Das ist schon so. Und ich meine, du kriegst ein iPhone, also einen Handyvertrag hast du ja sowieso schon. Und dann
hatte ich ganz lange nicht.
Okay.
Nein, wofür? Ich habe jetzt einen gebraucht, weil ich Daten brauche.
Ja, eben, ja. Aber ich sage jetzt mal so, in der Schweiz, du hast einen Handyvertrag und dann kriegst du noch ein iPhone für 100 Franken nachgeschmissen und dann bist du sowieso cool und gehörst dann dazu. Und diese 100 Franken, die werden schon mal in die Hand genommen, weil, ja, im Prinzip, was auch viel passiert, die Provider spielen Kreditinstitut, weil viele Leute gehen auch hin und nehmen Preisplan einfach, damit sie das iPhone bekommen, und stottern dann quasi den Hardwarepreis via den Monthly Fees, also den
Monatsrechnung.
Der Monatsrechnung wieder ab.
Mhm. Und das gilt für Android aber genauso, ne? Wenn man sich ein teureres...
Ja, also für jedes, aber beim iPhone, also das merke ich jetzt halt einfach auch, wir haben eine Tochter, die wird 10 Jahre alt, die geht zur Schule, und das beginnt also dort schon. Das ist unglaublich, dieser Druck, der stetig aufgebaut wird in den Schulen schon. Wenn du kein iPhone hast, jetzt klinge ich schon wieder Werbespot von Apple, wenn du kein iPhone hast, dann gehörst du nicht dazu. Und das ist irgendwo, das ist ein alarmierendes Signal, weil die Kids, die werden, es muss nicht nur iPhone sein, ich will da nicht nur gegen Apple schießen, das geht auch mit Markenklamotten und was auch immer, oder? Das ist ein stetiger Druck und die Kids, die knicken dann irgendwo ein und spätestens dann, wenn sie die Unterschrift unter einen Handyvertrag setzen dürfen, holen sie sich dann das Ding.
Ich glaube ja eher, dass die Eltern einknicken, genau. Tatsächlich, weil sie sich das Geweine der Kinder nicht mehr anhören wollen.
Ja, richtig, genau.
Ich bin da anders erzogen worden. Ja. Meine Eltern haben gesagt, du brauchst das nicht und basta.
Genau.
Und da hatte ich dann die Klappe zu halten, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Aber das ist heute anders, ja.
Ja, und wir trimmen jetzt unsere Kids natürlich auf Android, das ist klar.
Natürlich.
Klar.
Ich wollte gerade noch was fragen, ich weiß gar nicht was. Was Gutes kommt wieder.
Genau.
Ja. Ja, wir sind ja eigentlich schon auch beim Thema jetzt vom nächsten Punkt. Da wollen wir gerne ein bisschen über die Chancen und Risiken von Android, vielleicht auch fokussiert auf die Schweiz, sprechen oder ganz allgemein. Da haben wir jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, das Thema mit dem iPhone und ja, der Konkurrenz in dem Sinn. Chancen, die sind meiner Ansicht nach durchaus da und die wurden auch schon sehr rege benutzt, glaube ich. Also ich habe jetzt gerade gelesen, bei der Vorbereitung ist irgendwo bei 26% Android bei der Verbreitung der Smartphones.
Bei den Smartphones, genau. Ja.
Also das ist schon ganz beachtlich.
Ja, und wenn man noch den Zeitraum hinzuzieht, wo diese 26% erreicht wurden, dann ist es noch viel beachtlicher. Ich meine, so richtig angefangen hat das mit dem Milestone und dem HTC, was war das?
Isaiah?
Noch vorher. Ja, egal.
Hm?
Das erste Android-Phone, das war Anfang 2009.
Das Google Nexus One, meinst du?
Ja, das war auch
ein HTC.
Das war ein HTC-Gerät. Aber ich sag mal, das erste so massentaugliche Gerät, das kam von HTC, das Magic. Das HTC Magic, das hatte Android 1.6, hatte das, glaube ich, drauf. Das kam anfangs 09 und das war das erste massentaugliche, weil die Nexus-Geräte, das sind ja eher die Developer-Phones, die kriegst du nicht einfach beim Provider, die organisierst du dir über irgendwelche komische Kanäle. Und in 2 Jahren 26% Marktanteil bei den Smartphones, das ist doch beachtlich. Und ich denke, das geht jetzt auch weiter, weil, wie ich vorhin gesagt habe, die Provider haben erst jetzt gemerkt, dass man Android pushen kann, weil ein Android-Phone ist viel günstiger als ein iPhone. Und ich denke, durch das, wenn die Provider beginnen, dort einen gewissen Druck aufzusetzen, wird der Marktanteil zwangsläufig noch steigen. Und du hast natürlich die ganze Lizenzkostengeschichte nicht, oder? Also wenn du Windows Phone 7 nimmst, da blechst du, wenn du das installieren willst. Klar, jüngst hat man jetzt auch erfahren, dass aufgrund dieser Patentrechtsstreitereien auch HTC für jedes Android-Phone an Microsoft noch Tantiemen bezahlt. Aber du nimmst das Android, du haust es auf deine Device drauf und verkaufst es.
Gut, das ist eine der, vielleicht die größte Stärke, aber es ist auch gleichzeitig die größte Schwäche letzten Endes. Ne? Wenn man sich so ein iPhone anguckt, das muss man mal neidlos zugestehen, die optimieren das Betriebssystem für 5 Geräte, die es mittlerweile dafür gibt.
Ja.
Und nicht für 500.
Das ist so,
ja.
Nee. Das ist ganz klar. Ich meine, dass das Ökosystem inklusive der Hardware vom iPhone ist extrem überschaubar. Und Apple kann dort die ganze Power reinstecken, um das Betriebssystem stets besser zu machen und die Devices besser zu machen. Und Google geht halt eher den Ansatz, sie legen Mindestanforderungen fest. Sie bauen das Betriebssystem und sagen, du musst mindestens diese Hardwareausstattung bieten. Dann kriegst du das und dann ist es certified. Und die Hersteller haben sich dann mehr oder weniger danach zu richten. Es gibt einige, die machen es erst jetzt. Also Arcos hat lange, haben die sich nicht drum gekümmert. Die waren auch nicht Google Certified. Aber klar, solange die Hersteller da mitziehen und das machen, dann sind die Chancen doch vorhanden. Aber wenn die Hersteller dann irgendwann finden, hey, der Druck seitens Google oder die Auflagen seitens Google sind nicht mehr erfüllbar, das lässt sich nicht mehr mit unseren Zielen vereinbaren, dann könnte es schon Stunk geben. Aber ich sehe das jetzt noch nicht so.
Das, was ich da noch als sehr, sehr großes Problem sehe, ist, dass Google ein Basisbetriebssystem, also Google ist eine sehr schnell drehende Company. Die entwickeln sehr schnell und in Jahresfrist hauen die 3 größere Versionen raus und die Handys ziehen nicht nach.
Ja.
Das liegt einfach daran, dass das Handy so ein Basisbetriebssystem von Google hat und dann bekommen die einen Oberbau mit Diensten des Herstellers. Und dieses Basisbetriebssystem kann sehr schnell ersetzt werden, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Hersteller weigern sich halt, Energie da reinzustecken, den Oberbau zu pflegen, weil es kein Geld mehr bringt letzten Endes.
Genau, also Google ist technology driven. Also 99,9% der Firmen sind business case driven. Die haben zuerst ein Business Case und dann überlegen sie sich, wie bauen wir das.
Also Business Case heißt, dass sie Geld verdienen wollen.
Ganz
blöd.
Genau, also die haben das Ziel, wir brauchen mehr Umsatz. Dann kommt im Kopf irgendeine Produktidee und dann wird das ausgearbeitet und irgendwann landet es dann bei den Entwicklern und die bauen das. Und bei Google läuft es quasi bottom-up. Dort wird zuerst gehackt, programmiert und erst am Schluss überlegt man sich, wie machen wir das zu Geld? Und das spürst du bei Android. Die hatten eine riesen Kadenz, was Releases betrifft. Vor allem am Anfang war es extrem schlimm. Und die Hersteller der Hardware, das kritisiere ich heute noch und das sage ich jedem Vertreter von Hardware immer, hört auf, Android zu customizen. Differenziert euch durch Hardware und nicht dadurch, welche Farbe hat euer Interface. Scrollt man jetzt nach rechts oder nach links, wenn man die Apps durchschauen will oder noch von oben nach unten, hört auf mit dem, überlasst das Programmieren vom Betriebssystem denen, die es können und macht ihr die Hardware und differenziert euch dadurch. Aber offenbar, es wird besser. Sony Ericsson war ja ganz schlimm. Mit dem Xperia X10 standen sie total im Sumpf, weil da kamen neue Releases raus von Android und die konnten nicht mitziehen, weil das User Interface derart verändert wurde, dass man nicht einfach quasi ein paar Apps und Widgets neu programmieren musste, sondern man musste wirklich wieder von Null beginnen. Und jetzt beim Xperia Arc und den Neo und so ist es nicht mehr so schlimm wie auch schon. Es sind mehr oder weniger noch ein paar Apps, aber was ich weiß, waren sie nicht mehr so tief im Core am Rumfummeln wie vorher.
Da muss letzten Endes auch ein Umdenken stattfinden, weil früher hast du ein Handy gekauft,
klar.
Das hast du 2 Jahre benutzt, dann hast du deinen Vertrag verlängert und hast ein neues Handy gekauft letzten Endes. Und das war der Produktzyklus. Und mittlerweile ist es ja so, dass selbst innerhalb dieser 2 Jahre schon sehr viele große Schritte im Betriebssystem passieren und dafür sind die Telekommunikationsunternehmen gar nicht aufgebaut.
Nee, letzten Endes. Genau, das ist das eine. Und das andere ist auch noch, was man wissen muss, ist, also wir alle kennen das, früher, du hast ein Handy gekauft, wenn du mal ein Nokia hattest und du fandest die Benutzerführung cool, dann hattest du immer ein Nokia. Ich war der Nokia-User, ich habe immer Nokia gehabt. Ich habe einmal, also damals noch Ericsson probiert, ich habe das Handy nach einer Woche in die Tonne getreten, weil ich nicht damit fertig wurde. Freunde von mir, genau das Gegenteil. absolute Ericsson-User, weil sie sagen, oh, Ericsson, diese Menüführung, besser geht nicht. Und heute ist das anders. Die Hersteller bauen nicht mehr, ich meine, Samsung werkelt da noch am Bada rum, aber Bada, das ist eine Frage der Zeit von mir aus gesehen. Und sie müssen wirklich anfangen umzudenken. Das muss stattfinden. Es passiert langsam, aber das muss schon sein.
Du wolltest noch was zu Risiken wissen, ne?
Ja.
Ja, so.
Wo wir jetzt gerade mal so.
Ja, Risiken. Wie überall, wenn du eine Firma hast, die einen Großteil von einem Markt dominiert, hast du dementsprechend die Risiken, die damit so mitkommen, oder? Google hatte bisher das Glück, dass sie eigentlich die Leute trotz der allmächtigen Datenkrake, die da nachgesagt wird, eigentlich das Wohlwollen der User auf ihrer Seite hatten. Ich meine, wenn man von Risiken spricht, ich glaube nicht, dass Microsoft mit noch so viel Marketingbudget wirklich ein Risiko darstellen kann. Das kriegen die nicht durchgedrückt. Aber wenn du gerade so ein Betriebssystem wie das Android baust, auf das Wohlwollen der Communities angewiesen bist, dann kann es auch kehren, wenn du die Leute zu sehr vor den Kopf stößt mit irgendeiner komischen Aktion oder so. Besteht sicher irgendwo das Risiko, dass da was in die Brüche geht. Aber Google, also ich bin nicht Google-hörig oder so, ich finde gewisse Dinge auch nicht gut, was Google macht, aber ich denke, sie haben schon da schon ein extremes Feeling für die Basis. Die sind nicht so weit weg vom Kunden wie andere Firmen.
Was ich als Gefahr sehe, das hat jetzt gar nicht so sehr mit Google zu tun, sondern vielmehr mit Smartphones im Allgemeinen. Dass wir viel zu sorglos mit unseren Daten umgehen, was immer, also gut, das hat auch mit Social Networks zu tun, ja. Was wir eingangs erzählt haben. Aber die Handys können ja nun mehr, da ist ein GPS-Chip drin, die können Positionsdaten ausliefern und die GPS-Chips sind nicht drin, weil die Hersteller die toll fanden, sondern weil das anfänglich Druck des FBI war, dass die Handys mit GPS-Chips ausgeliefert werden mussten. Und dass es eine, wie nannten die sich, Silent SMS gab, mit der man die Position auslesen konnte. Und die Unternehmen haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben uns darum sogenannte Location-Based Services aufgebaut. Das heißt, dass man Werbung schaltet für den Ort, wo man gerade ist, dass man sich in bestimmte Foursquare oder Govalla in bestimmte Orte einchecken kann oder Latitude oder wie sie auch immer heißen mögen. Und dass im Prinzip dadurch natürlich ein ganzes Stück Privatsphäre auch weggeht, wenn man nicht aufpasst. Ja.
Sicher. Also ich unterscheide dort immer zwei Dinge. Die Location-Based Ads, die Werbung, weil die finde ich jetzt nicht so schlimm, weil lieber ich kriege Werbung, die irgendwas mit dem zu tun hat, was ich gerade mache, als irgendwelche komische Werbung, die überhaupt nichts mit mir zu tun hat und überhaupt nichts mit dem, wo ich bin oder so. Und das andere ist dann wirklich der sorglose Umgang mit seinen Daten. Wo bin ich? Also Latitude, ich meine, ich nutze Latitude auch, aber ich nutze das kontrolliert. Ich schalte das aus. Ich schalte es nur ein, wenn ich zum Beispiel, wir waren letztens im schönen Kanton Graubünden, hatten wir uns ein Team-Event. Bei der Anreise habe ich das selbstverständlich eingeschaltet, weil all die Helfer natürlich geschaut haben, wo ist der Tom, wo ist der Bachi, sind sie schon unterwegs oder nicht. Aber ich sehe dort ein großes Risiko, dass die Leute, die wissen, die können das gar nicht mehr überblicken. Du hast mittlerweile so viele Dinge, die location-based passieren, wo du gar nicht mehr als Otto-Normal-Anwender, der sich nicht wirklich mit der Materie befasst, gar nicht mehr kontrollieren kannst. Und viele merken auch gar nicht, ob der GPS-Chip eingeschaltet ist oder nicht, ob das WLAN eingeschaltet ist. Die nehmen das Handy aus der Box, schalten es ein, wenn es funktioniert, ist es toll. Und was Google, muss ich sagen, ein bisschen auch verteidigen, es gibt immer böse Stimmen, aber zum Beispiel, du nimmst ein Google-Handy aus der Box, du schaltest es das erste Mal ein, du gibst deinen Gmail-Account ein und dann fragt er dich, willst du, dass Google deinen Standort sehen kann? Und du musst aktiv den Haken dort reinmachen und annehmen und erst dann funktioniert das. Und da muss ich dann halt irgendwo auch sagen, ihr seid ja doch irgendwo auch alle alt genug, um das zu lesen. Es sind nicht AGBs über 700 Zeilen, sondern das sind irgendwie 4 Zeilen.
Das stimmt, ja.
Und wenn du dort dann annimmst, es ist dann der liberale Gedanke irgendwo. Wie weit muss dann zum Beispiel ein Gesetzgeber gehen, um die Leute vor ihrer eigenen verzeiht mir das jetzt, Dummheit zu schützen.
Nein, völlig okay.
Also es ist, ich will damit natürlich auch niemanden angreifen, aber ja.
Aber ich glaube, viele können auch gar nicht absehen, was mit ihren Daten genau, passieren kann.
Richtig, dann darfst du eben auch nicht von Dummheit sprechen, dann ist es einfach nicht wissen, oder? Hm? Die Leute, die sind dann auch irgendwo überfordert, oder? Aber es gibt die beiden Seiten. Es gibt die Leute, die es eigentlich wissen sollten, aber erst dann jammern, wenn es irgendwie was passiert ist. Und dort darf man dann schon irgendwo auch von dieser Dummheit sprechen. Aber die Mehrheit der Leute, die wissen es einfach nicht. Und wie ich gesagt habe, die nehmen das Ding raus, schalten es ein, finden es toll. Und ja, wenn da irgendeine Meldung kommt, ja, das ist sicher gut, das muss ich haben. Und die Tragweite, die theoretische Tragweite dessen, was sie da drücken, ist ihnen überhaupt nicht bewusst.
Das sehe ich genauso. Ja. Das sehe ich genauso. Und da sehe ich tatsächlich auch eine Gefahr. Auch wenn solche Telefone mal gehackt werden. Also das ist ja nicht nur so, dass, ja. Dass das ein legaler Zugriff ist, sondern dass es auch illegal von außen eingebrochen wird.
Sicher.
Da möchte ich auf einen Podcast bei Radio Tux verweisen, der sich damit beschäftigt, über Sicherheitslücken in Android. Den verlinken wir. Aber da fängt es dann an, schwierig zu werden. Also das ganze digitale Leben spielt sich mittlerweile eigentlich auf diesen kleinen Geräten ab.
Ja.
Und da fängt es dann an, schwierig zu werden. Also wenn die dann gehackt werden, dann liegt das ganze Leben offen, auch die privaten Fotos.
Ja, das ist so. Aber dort, dort sollte irgendwo auch einfach ein bisschen mehr Aufklärung betrieben werden. Weil ich habe auch eine Kamera in meinen zwei Android-Handys, die da rumliegen. Aber es käme mir jetzt nicht in den Sinn, irgendwie ein Bild von meiner Tochter zu machen, wie sie nackt in der, also die ist jetzt 1,5 Jahre alt, wie sie irgendwie nackt im Planschbecken rumspielt. Für das habe ich eine Fotokamera zu Hause. Und die hat weder Wireless noch UMTS noch sonst irgendwas. Die macht Fotos. Und ich bin dort eigentlich schon, ich versuche dort wirklich die Dinge für das zu nutzen, wofür sie auch geschaffen sind. Das Teil da ist zum Kommunizieren, das andere ist zum Fotografieren. Aber es ist schon so. Ich meine, ich habe Kontakte da drauf. Ich habe hunderte E-Mail. Leute. Ja, genau. Mein Gmail, da hast du tausende E-Mails. Ich habe da auf meinem Handy sind meine Geschäfts-E-Mails drauf. Mein Geschäftskalender ist dort drauf. Klar, das ist noch besonders ein bisschen geschützt, aber trotzdem, ein Weg gibt es immer. Und wenn du dich dort irgendwie reinhackst, dann steht schon das Leben dieser Person eigentlich offen. Die Frage ist dann halt einfach, hat ein Hacker Interesse daran, eine spezifische Person zu hacken aus dem, ich sage jetzt mal, bürgerlichen Leben? Weil interessant ist es ja dann nur, wenn du gezielt, wenn du so riesen Massen an Geräten auf einmal hacken kannst, oder? Und Daten sammeln kannst, die du dann auch veräußern kannst. Das ist ja der Hauptantrieb meist, oder? Und es ist irgendwo, der gesunde Menschenverstand kann nicht so schnell wachsen, wie die Technik voranschreitet. Und die Leute, die müssen das zuerst lernen, was ein gewisses Gespür dafür entwickeln. Ist es jetzt gut oder nicht? Sollte ich das nicht?
Es gibt jetzt zum Beispiel Kleinigkeiten. Man muss es ja nicht hochstilisieren, aber in meinem Kalender steht auch drin, wann ich im Urlaub bin. Und ja. Wenn ich in den Ferien bin, ist das Haus unbeobachtet.
Ja, ich weiß, also wo du wohnst.
Genau. Ja, kann man einbrechen. Oder meine Eltern stehen nicht im Telefonbuch. Wenn man mein Handy hackt, kann man die Telefonnummer rausbekommen und es gibt einen sehr, sehr großen Schwarzmarkt für Daten, die nicht öffentlich findbar sind.
Das ist so.
Ja, das sind wirklich Kleinigkeiten. Niemand würde jetzt, ich habe da keine Geschäftsgeheimnisse drauf, mein Handy hacken, aber wenn man das auf 1.000 oder 10.000 Handys hochrechnet, dann wird ein Business daraus.
Richtig, das ist genau der Punkt, oder? Es wird erst dann für einen Hacker interessant, wenn er das in der großen Masse machen kann und das Zeug dann auf einem Schwarzmarkt verkaufen kann. Was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt irgendeinem unbescholten Bürger sein Handy hacke und ich weiß, mit wem er telefoniert und ich weiß, wem er SMS schickt und so. Das nützt mir doch nichts. Okay, dann habe ich vielleicht meine eigenen Skills getestet und geschaut, kann ich das überhaupt? Wie viel kriminelle Energie das dann ist, weiß ich auch nicht. Nicht so viel. Ich finde es dann wirklich viel schlimmer, wenn du irgendwo eben wie du sagst, wenn es dann in die Massen geht, so tausende, zehntausende Geräte werden gehijackt, wird alles ausgelesen, verschickt, das ist dann kritisch.
Oder Leute, die ihre Kreditkartennummern in Telefonnummern verstecken. Gut.
Ja, aber so.
Ich meine, natürlich. Aber nein, du verstehst, worauf ich raus möchte. Ja, natürlich. Also es hat was ein bisschen auch mit dem Nutzen des, mit der Nutzung des Gerätes zu tun.
Ja, sicher. Genau, das ist genau das, oder? Kreditkarten, und das ist wie eigentlich ein Post-it mit dem Pinko und meine Maestro-Karte, also das Post-it auf die Karte klebe und in die Brieftasche stecke. Das machst du einfach nicht.
Sagst du.
Ja, natürlich. Und wie viele Leute machen es? Ich meine, das ist Passwort 1, 2, 3, 4, 5, so Zeugs.
So sicherer? Weil es hat nur 4 Stellen.
Ja, genau. Nein, und ja, es ist... ich stelle einfach fest, die Leute, die gehen total, wie sagt man dem, die gehen total
sorglos
mit ihren Daten um, die kümmern sich nicht, die tippen da alles ein, Geburtstage, PIN-Codes, Unterwäschegröße, was auch immer. Und wenn das Ding wegkommt, ich meine, das muss ja nur verloren gehen.
Ja.
Verstehst du? Ich meine, auf dem Geschäftshandy habe ich einen PIN-Code drin, weil unser Exchange-Server das verlangt. Aber da, ich habe doch da keinen Code, wenn das Ding weg ist. Ja, dann muss ich einfach schnell sein und alle Passwörter schnell, also das Gmail-Passwort ändern. Aber trotzdem, ich meine, viele Dinge sind dann einfach da. Und,
du kannst es ja auch einfach verlieren.
Ja, ich meine, genau, ja, ich kann jetzt irgendwo rutscht es da beim Sofa zwischen in den Spalt rein und weg ist das Ding.
Der Roman verkauft es.
Genau, der Roman verkauft es über Ubuntu Log.
Genau.
An das den meistbietenden.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Was mich da jetzt noch interessiert speziell, ist das Thema auch im Verein aktuell? Also, dass man auf die Leute zugeht oder dass halt die Leute auf euch zukommen in Sachen Sicherheit?
Nein, das Problem ist natürlich, also im Verein nicht, weil im Verein sind natürlich alles Leute, die sich täglich mit dem befassen und irgendwo ja, auf einem Level, wo wir eigentlich wissen sollten, was da passiert.
Eigentlich,
ja, genau. Aber es ist dann schon so, dass du, dass man probieren sollte, auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Das muss ich sagen, das ist bisher eigentlich noch nicht so Thema gewesen. Das ist ein super Input, dass man dort auch ein bisschen auf die Leute zugeht. Präventiv quasi.
Genau.
Das Problem ist halt dort, wenn du präventiv was machst, dann wirst du natürlich sofort wieder angegriffen. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn wir jetzt das Thema Sicherheit ein bisschen mehr ins Zentrum rücken und dann irgendwo ja, man muss es dann wirklich allgemein schreiben, weil wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu viel, es ist immer das doofe Spiel, wir versuchen das Spiel zu verhindern bei uns, dass Bashing gegenseitig, aber wenn du natürlich anfängst und schreibst, ja, pass auf mit dem und dem, dann hast du sofort die Leute dann dort, die dann sagen, ja, kauf dir ein iPhone oder kauf dir ein Symbian oder kauf dir ein Bada und alles wird besser. Und das ist auch was, vor etwa 3 Wochen war so ein Riesenhype in allen Medien, also von NZZ bis 20 Minuten, um die Sicherheit von Android. Wir haben dort sofort eine Pressemitteilung verschickt, weil es ging um Apps, die nicht sicher sind. Und wir haben dort wirklich 2 Tage lang geweibelt. Wir haben mit NZZ online telefoniert, wir haben mit allen telefoniert und gesagt, hey, was ihr da jetzt abgedruckt habt, stimmt einfach nicht. Weil nicht Android ist nicht sicher, sondern es gibt einfach Apps, die wollen mehr als sie sollten. Die wollen SMS auslesen und so Sachen. Und wenn du und das Problem ist nicht nur bei Android vorhanden. Du kannst auch, okay, iOS hat ein extremes, dort ist ein Regime dahinter, dort wird alles kontrolliert, was irgendwo in den iTunes Store reinkommt, aber trotzdem, auch dort kannst du eine App kriegen, die irgendwas macht, was sie nicht sollte. Oder bei Ovi von Nokia. Da kann irgendwas immer was passieren. Und dort sind wir schon, also der Kreis schließt sich andauernd wieder, oder? Wir sind jetzt sofort wieder an dem Punkt, wo die Leute dann halt auch, ja, wenn du eine App installierst, dann lies schnell, was die machen will. Überleg dir, braucht die App wirklich Zugang zu meinem Telefonbuch? Und wenn du dir nicht sicher bist, nicht installieren, zu uns ins Forum kommen, fragen und dann kriegst du eine Antwort. Wieso ist das so? Und ja, das ist halt schon, sicher auch kritisch irgendwo, aber das betrifft nicht nur Android, sondern alle.
Genau.
Also das habe ich auch schon mehrfach gemacht, dass ich Anwendungen halt nicht installiert habe, weil sie genau das da reingeschrieben haben.
Ja. Ja, wenn du eine App installierst, die Bilder aufnimmt, eine Fotokamera quasi, und dann steht da, die müsse SMS verschicken können. Ja, für was wohl? Muss eine App, die Bilder aufnimmt, SMS verschicken? Und Android hat da schon den Weg, es ist sehr liberal. Es kommt auch vieles in den Market rein, was zum Beispiel bei Apple im iTunes Store nicht reinkommen würde. Und Google überlässt es dann quasi dem Nutzer, will ich das oder will ich das nicht?
Ich spreche ja häufig bei iOS, im Zusammenhang mit iOS von einem goldenen Käfig. Und der Käfig sieht schön aus, ist halt golden, aber es ist immerhin ein Käfig. Und das Problem mit Freiheit ist, wie überall, wo Freiheit im Spiel ist, ob bei Kindern oder bei Erwachsenen oder bei Handybetriebssystemen, Freiheit kann auch negativ sein, wenn man nämlich die Freiheit nutzt, um Scheiße zu bauen. Um es mal ganz,
ganz
platt zu sagen.
Ja, und der Käfig, den du da so schön hinstellst, der Käfig kann Schutz bieten, aber je mehr Schutz du willst, desto mehr ist es halt dann auch ein Käfig, der dich nicht rauslässt.
Genau.
Weil das eine benötigt das andere.
Ein Kind, was zu Hause eingesperrt wird, kann nicht mit Straßenverkehr verunglücken.
Richtig, aber es ist eingesperrt.
Ja, genau.
Ja, also, genau. Und Android geht halt den Weg und sagt, hey, wir sind relativ offen. Ich meine, man hat in der Vergangenheit gesehen, Google hat die Möglichkeit, Apps fern zu deinstallieren, wenn wirklich was schief läuft. Aber grundsätzlich, es kann auch jeder eine App bauen und die irgendwo verbreiten und jeder kann die installieren.
Ja, ich habe noch eine Frage nicht zu einem anderen Thema, wir bleiben bei Android, aber zu einem anderen Ast. Es gibt ja auch noch Tablet-PCs und auch welche mit Android. Mhm. Wie schaut es da aus? Hat da Android auch die Nase vorn oder nicht?
Nein, im Moment, also ich kenne, bei Google ist es halt immer so eine Sache mit Zahlen, aber was ich fühle, ist sicher Apple dort im ganzen Tablet-Bereich, Tablets sind jung, Tablets sind neu, das gibt es nicht lange, mit dem iPad sicher führend. Google holt aber stark auf, jetzt vor allem mit Honeycomb kommt wirklich Fahrt in die Sache. Ich meine, ich habe zu Hause ein HTC Flyer rumliegen, ist ein super Tablet, aber es hat irgendwie Android 2.3 drauf, das ist eine Handy-Version von Android. Und jetzt mit Honeycomb und dann sporen wir von Asus explizit aus.
Warum?
So komme ich gleich drauf. Die Tablets, die jetzt vorhanden sind, dieser Bildschirm, du nutzt den, am Anfang, als ich die ersten bekommen habe, fand ich das super. Hey, cool, Tablet, ausprobieren. Nach zwei Tagen Ernüchterung, ich sitze noch auf dem Sofa, mache ein bisschen Couchsurfing, lese vielleicht noch News, that's it. Und dafür 600 Franken bezahlen? Nein, sicher nicht. Dann vor drei Wochen habe ich von Asus ein Asus iPad Transformer zum Testen bekommen. Und das, dort sehe ich, dort wird das hingehen. Du hast eine Tastatur, das ist wie eine Dockingstation, wo du das Tablet reinsteckst. Du kannst schreiben auf der Tastatur, du hast ein Mauspad, wo du zwei Fingergesten auch verwenden kannst und du kannst gleichzeitig noch auf dem Screen rumdrücken. Und das ist wirklich, das ändert das Ganze. Das reine Tablet kannst du nicht benutzen. Für was? Klar kannst du schreiben, aber du kannst nicht richtig schreiben drauf. Du kannst nicht blinden Text schreiben. Und ein PC, ein Laptop ist manchmal zu schwer, für irgendwo mal schnell mitzunehmen. Dann war ja die Zeit von den Netbooks. Und jetzt verschmilzt das Ganze irgendwo. Auch mit neuen Prozessoren, die immer schneller und immer stromsparender werden, hast du wirklich diese Hybriden, wo du dann eine Tastatur hast, wenn du sie willst, aber auch nur ein Tablet, wenn du was zeigen willst. Und wenn die Hersteller, die anderen außer Asus, das verstehen, das auszunutzen, dann kommt das, ganz sicher. Aber ich sehe fast keine Anwendungsbereiche, vor allem dann im Professional-Bereich, und das ist ja eigentlich das ganz Wichtige dann, dass du die abholst für Tablets.
Ja. Also ich glaube auch tatsächlich, ich habe auch eine Vision, wie das in Zukunft weitergeht und ich glaube, dass die Zukunft in Dockingstations steckt Und zwar hat man dann sein Handy und das man in eine Dockingstation steckt, was wie ein Tablet funktioniert. Mhm. So wie das Motorola Atrix, was jetzt gerade neu rausgekommen ist, dass man es in eine Dockingstation steckt und man hat ein Netbook und dass man es in eine Dockingstation zu Hause steckt und man hat Monitor und Tastatur angeschlossen.
Ja, irgendwo so.
Mein Telefon hat jetzt gerade einen Gigahertz-Prozessor. Vor 4 Jahren hatte mein Notebook das auch, einen 1,5 Gigahertz-Prozessor. Also, und das könnte das, was ich brauche. Ich brauche Tippen, ich brauche SSH. Gut, ich bin Techniker, bei mir ist es nochmal was anderes. Aber das, was ich brauche, wofür ich ein Gerät brauche, das kann das Gerät schon heute. Außer Virtualisierung, da wird es eng. Okay, dafür bräuchte ich noch einen festinstallierten. Aber ansonsten könnte ich mit meinem Handy prinzipiell alles machen, wenn ich die Endanschlussgeräte hätte.
Ja.
Punkt, that's it. Ja. Und ich glaube auch, dass die Tablets sterben werden und dass man sich dann halt je nach seinem eigenen Anwendungsgebiet zu dem Handy, was man hat, noch eine entsprechende Tablet-Docking-Station, Notebook-Docking-Station oder zu Hause-Docking-Station kauft. Das glaube ich. Wir werden es sehen.
Klar, ja.
Kaffeesatz lesen.
Ja, sicher. Es ist halt einfach, es ist halt auch aus der persönlichen Erfahrung ein bisschen getrieben, oder? Diese Vorstellung, wie das weitergehen soll. Und ich meine, wir aus dem Verein ordnen uns jetzt eher so ein bisschen als Geeks ein, die sich wirklich damit befassen. Und wenn selbst wir nicht wirklich einen Anwendungsbereich sehen, dann frage ich mich, was sieht dann der Endanwender? Und ich glaube einfach, die Enttäuschung ist dann groß, oder? Du kaufst dir so ein Tablet und du weißt eigentlich gar nicht, was du da kaufst, weil du kaufst es einfach nur, weil es cool ist und es ist vor allem etwas Neues, etwas nie vorher da gewesen ist. Und du musst es quasi haben, weil du willst ja auch dabei sein bei diesem Trend. Und nach dem ersten Tablet, also viele Leute, die ich kenne, die haben ein Tablet gekauft und die haben das nach einer Woche in die Ecke geschmissen und nie mehr, höchstens auf dem Ricardo, das quasi eBay für die Schweiz, das dort versteigert.
Wobei auch das deutsch ist, Ricardo.
Jetzt kennt ihr das auch?
Ja. Also? Ja. Die haben es in Deutschland versucht, sind aber nicht über eBay hinausgekommen. Sind in Deutschland wieder zurückgezogen, soweit ich weiß.
Ja, aber die Firma dahinter ist deutsch.
Ja, kann sein.
Ja. Das weiß ich nicht. Ja, eben. Also ich meine, gut, in der Schweiz ist es wirklich gerade umgekehrt. eBay kriegt es nie hin, Ricardo vom Platz zu drängen.
Aber ich muss auch sagen, meine Erfahrungen decken sich genau mit deinen. Ja. Die Leute aus meinem direkten Bekanntenkreis, die ein Tablet hatten, die haben das Tablet wieder verkauft und sich stattdessen ein Kindle gekauft. Ich selber habe seit einer Woche auch ein Kindle und ich habe mir bewusst kein Tablet gekauft, sondern ein Gerät, mit dem ich Bücher lesen kann. Und das kann ich mit dem Tablet heutzutage einfach nicht, ob es ein iPad ist oder ein Android-Tablet ist. Ich muss mich nur in die Sonne setzen, dann weiß ich, dass ich es nicht kann. Ja. Das ist das Thema schon direkt erledigt.
Das ist so. Also ich muss schon sagen, also das einzige Tablet, das mich bisher ein bisschen überzeugen konnte als reines Tablet, war schon trotz der alten und nicht passenden Software das Flyer von HTC, weil es ist schon cool. Und es ist auch lustig, die Reaktion der Leute. Du hast ein Tablet und du hast einen Stift dazu. Also so ein...
ich weiß, was du meinst.
Ein Stylus. Genau. Und dann bei mir in der Firma, ich habe das Ding mitgebracht, auf dem Pult ausgebreitet, dann kommen immer die Leute, wenn der Tom wieder was Neues hat, dann kommen sie immer wieder und schauen sich das an. Ja, was? Tablet und Stift? Ja, nein. Ja, Palm und HP früher, weißt du, da die Handhelds? Ja, nein. Was soll denn das? Dann habe ich gesagt, Pause, zuschauen, angeworfen. Und dann, ich meine, du malst auf dem Homescreen rum, du hast, wenn du ein PDF hast, kannst du wie ein Leuchtstift Zeugs markieren, dann blätterst du weiter, markierst und wenn du zurückblätterst, ist die Markierung immer noch dort. Und du kannst es dann ausdrucken, speichern, du kannst auf jeder Anwendung, auf jeder App rummalen, du kannst den Screenshot gleich irgendwo ablegen, mailen, verteilen. Und das kriegt eine ganz neue Dimension so. Wenn das jetzt noch gekoppelt wäre mit einer anständigen Dockingstation und einem Honeycomb oder so, that's it. Also
wir haben vor einigen Episoden mal mit dem Christian zusammen über die alten Tablets gesprochen, das halt die sogenannten Convertibles, also Notebooks, wo man das Display um 180 Grad drehen kann, zuklappen kann und auch ein Tablet hat.
Gab es mal 2, 3, ja.
Gibt es heute immer noch von Lenovo-IBM, also ja. Eine ThinkPad-Reihe läuft tatsächlich noch so.
Okay.
Und die werden auch noch verkauft. Mhm. Wenn man mal so in die Industrie geht, da setzt die eher solche Geräte ein, weil sie nämlich auch mal was tippen können.
Mhm. Bei Bedarf, genau.
Genau.
Ja, also das ist schon der Punkt. Du musst irgendwo dem Anwender, sei der professionell oder zu Hause, die Möglichkeit geben, eine Tastatur anzufassen. Weil mit diesen Bildschirmtastaturen, da werde ich nicht warm dafür. Und ich habe mal, wo das iPad neu war, bei uns im Geschäft, war einer in den USA, hat eins mitgebracht und dann kam der, ja, das sei super und alles super. Und das hat jetzt nicht mit dem iPad oder das kann auch irgendein Android-Tablet sein. Der hat das auf den Desk gelegt und hat dort irgendwie gesagt, ja, da kann man sogar 10 Finger blind schreiben und so. Und der hat dann irgendwie angefangen zu tippen und das funktioniert überhaupt nicht. Also, ja, das ist nett, eben Couchsurfing, aber alles, was das irgendwo übersteigt und dann auch eben Professional-Bereich. Und da kommen weitere Faktoren hinzu. Das ist es wird schmutzig, es ist feucht, es ist heiß, trocken, kalt. Das müssen die Dinge dann auch mitmachen, oder?
Also ich merke auch bei mir, dass ich vom Nutzen, ich bin jemand, der eine Tastatur braucht, mein Handy hat auch eine Tastatur und ich bin jemand, der aktiv das Internet nutzt und aktiv heißt, dass ich auch mal einen Kommentar hinterlasse auf einer Seite oder genau. Und das mache ich mit dem Handy halt nicht, also nicht mit einer Touchscreen-Tastatur, egal welches das Handy ist.
Ja, es ist so, genau, und das geht es dann schon lange nicht mehr um welcher Hersteller und so.
Genau.
Es ist quasi, die Barrierefreiheit wird quasi dort zurückgespult oder also zurückgesetzt. Du hast dann eine Barriere und das ist einfach wirklich, dass du so eine Software-Tastatur hast, die du nicht wirklich schnell anwenden kannst. Die ist gut für ein See you und gut für ein Okay oder für ein was auch immer, aber wenn du mehr als eine Worthülse irgendwo deponieren willst, ja, dann ist es doch angenehm, wenn du eine Tastatur benutzen kannst. Ich bin jetzt gespannt, wie das kommt mit der nächsten Generation Menschen. Also,
die schon den Prozessor eingebaut haben.
Ja, nein. Nein, ich meine jetzt unsere Große, die hat ein Nexus One. Sie darf es nur hervornehmen, wenn wir irgendwo hinfahren, so ein bisschen für im Auto Angry Birds zu spielen oder so, aber mehr nicht. Aber sie tippt dann auch ein bisschen drauf rum. Und ich bin gespannt, wenn du, ich meine, wir haben Touchscreen kennengelernt, ich vor ein paar Jahren, du wahrscheinlich auch, wir sind alle weiter als 10 Jahre im Leben, aber unsere Große, ich meine, die lernt jetzt mit 9,5, 10 Jahren, hat die ein Handy mit Touchscreen und so, und ich bin gespannt, wie das rauskommt, weil wenn die 18 ist, kann es sein, dass quasi, dass sie so jung damit angefangen haben, dass er irgendwo dann auch in Fleisch und Blut übergeht und die nicht mehr diese Hürde haben, das zu benutzen, wie wir jetzt. Weil ich meine, wir haben früher auf den mechanischen Tastaturen rumgeklimpert, die du noch 2 Zimmer weiter drüben noch gehört hast. Und ja, heute ist es dann vielleicht einfach normal, dass du keine Tastatur mehr am Handy hast. Das wird sich zeigen.
Ja, absolut.
Ich habe jetzt auch wieder eine. Das konnte ja auch kaum ohne.
Ja, also HTC hat ja das irgendwo ganz schnell begriffen und hat das HTC Desire Z gebaut. Das ist ein Desire, wo du aufschieben kannst. Der Dirk nimmt jetzt sicher seins hervor. Ah, nein, ein Stein.
Genau.
Milestone. Genau. Ein
Meilenstein, genau.
Genau, das Milestone ist auch so. Aufschieben und du hast eine brauchbare Tastatur.
Und auch Nokias. Und wirklich haben. Gut und das Ding ist sehr, sehr gut verarbeitet.
Ja.
Ja, das ist Milestone 2, das muss ich dazu sagen.
Aha, okay. Ja, der Bachi hat auch einen Milestone. Er läuft jetzt zwar immer noch, das ist lustig, wir haben seit unserem Event mit LG, das war Anfang dieses Jahres, hatten wir ein Event mit LG und haben dort mehrere Optimus 2X Prototypen den Leuten zeigen können und eines von diesen Prototypen, der ist heute noch bei Bachi irgendwie, also LG weiß es, aber die wollen den irgendwie nicht zurück und das hat dann seinen Milestone abgelöst, aber er war auch harter Milestone-Fan und wehe, man hat irgendwas gegen seinen Milestone gesagt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wehe, du sagst das. Nein, ich bin auch sehr zufrieden damit, das muss ich sagen.
Jo, wir haben zu Beginn über die Lizenzen gesprochen und was mich jetzt noch abschließend zu dieser Frage interessieren würde, ist Android Open Source oder nicht?
Ja, da fragst du jetzt ein bisschen den Falschen.
Also im Zweifelsfall ist es ja nein.
Ja, im Zweifelsfall ist es nein. bedingt durch die ganzen Lizenzgeschichten, ja, und so. Ja, wo kein Kläger ist, da ist kein Richter. Und ich hätte jetzt noch nie gehört, dass wenn, also es gibt ja Hunderte, die basteln an Android rum. Also man gehe auf die XDI Developer Foren und du findest tonnenweise Leute, die machen alles Wüste mit Android. Und ich habe noch nie gehört, dass Google oder irgendein anderer Partner aus der Open Handset Alliance oder auch, ich meine, was man nie vergessen darf, die Schweiz sitzt da mit an Bord mit der Noser Group. Die Noser, die entwickeln am Core von Android rum. Dass da irgendjemand irgendwann mal eine Stimme laut gemacht hätte, dass man da einschreiten müsse oder so. Im Gegenteil, ich glaube, Google hat es eben verstanden, dass, okay, dass durch diese ganzen Derivate quasi das Ganze auch zu leben beginnt, oder?
Also was ich weiß, ist, dass der Kernel regelmäßig direkt nach Veröffentlichung auch mitveröffentlicht wird,
ja,
und dass Android selber 2 Monate nach Erscheinen veröffentlicht wird. Das Letzte ist aber ein Gerücht, das konnte ich nicht verifizieren, aber 2 Monate nach Erscheinen heißt, dass es schon wieder alt ist, das muss man ganz klar sagen.
Ja, klar.
Das kann man kann es als Studienobjekt verwenden, weil quasi einen Monat später kommt die nächste Version raus.
Ja, ja, das ist jetzt auch, also da kann ich jetzt zu wenig mitreden, weil das, da wäre jetzt der Martin sicher der bessere
Pech gehabt, hätten wir den mal eingeladen.
Ja, genau. Ja, könnt ihr noch eine zweite Sendung mit Martin machen und dann so richtig tief reingehen.
War nur Spaß.
Nee, tja, ist kein Problem, du. Man muss zu seinen Schwächen stehen. Nee, ja, also ich sehe das jetzt nicht so kritisch.
Ja. Noch eine Frage zum Lebendigen. Du hast ja zu Beginn erwähnt, ihr habt eine Datenbank mit Apps.
Genau.
Aus der Schweiz und für die Schweiz. Wenn du so jetzt aus dem Stegreif heraus ein paar erwähnen müsstest, die erwähnenswert sind oder besonders gut, sie dürfen auch durchaus nur für die Schweiz nutzbar sein.
Dürfen auch kommerziell sein?
Ja, klar. Was fällt dir da so ein?
Also, die beste App, die absolute Must-Have-App, ist ganz klar, die kostet übrigens auch nichts, das ist die ASAP. Das schreibt sich ASAPP, das ist die Android Schweiz App.
Habe ich.
Hoffentlich. Spaß beiseite. Klar, also unsere App, die ist ein Muss für jeden Android-User, der sich ein bisschen mehr damit befassen will, weil in der ASAP drin hast du einen News-Bereich. Dort werden, das ist dein Feed, den stellen wir aus verschiedensten Medien zusammen, natürlich auch von unserem Blog. Hast du News rund um Android, dann hast du Zugang auf die App-Datenbank selber via dieser App. Das ist sicher eine Must-Have. Ja, und sonst, ich spreche jetzt für mich. Also,
natürlich,
was du brauchst, ist das Telefonbuch von Local.
Genau.
Das ist sicher so eine App, die du brauchst. Die hat auch so Anruferkennung und so Sachen für Nummern, die du nicht gespeichert hast. Eine ist, wenn du ÖV fährst, die SBB-App. Die haben jetzt mittlerweile dank der Hilfe, mehr oder weniger freiwilligen Hilfe von 2 ETH-Studenten, ihre eigene App. Die ist sicher ganz gut.
ÖV ist in Deutschland ÖPNV, weil wir immer noch gerne noch mehr abkürzen, öffentlicher Personennahverkehr.
Entschuldigung. Echt?
Ist das? Ja.
Nee, ja. Das ist im Sprachgebrauch drin.
Das ist, ja.
Und das wird dann nicht in so
abgekürzt. Nein.
Okay. Ja, genau. Also für den ÖPNV.
Nein. Du kannst ruhig ÖV sagen.
Nee, ist schon klar. die SBB-App. Ja.
Es gibt eine für den Zürcher Verkehrsverbund, die leider auf meinem Milestone nicht läuft.
Okay.
Warum auch immer. Ich hab an die eine Mail geschrieben und es ist noch nicht mal eine Eingangsbestätigung zurückgekommen, was ich sehr dünn finde, muss ich sagen.
Genau, und da musst du sofort auf uns zukommen. Das hat sich bisher bewährt, weil wir haben schon viele Anfragen bekommen, wieso hat die Rega hatte zum Beispiel eine iPhone-App gebaut.
Rega ist ein Rettungsflieger. Wir müssen.
Ich finde das super, ja.
Ich komme ja von daher. Also Rega sind Rettungsflieger, die an die man Koordinaten per App übertragen kann und die kommen dann raus und retten einen, wo man gerade ist.
Genau, wenn du in einer Gletscherspalte bist und dann per Zufall noch Handyempfang hast, dann kannst du
mit so einer zwei Hand langen Antenne, genau. Genau,
dann kannst du dann deine Koordinaten quasi per Knopfdruck so mit dem eingefrorenen Daumen noch kurz übermitteln. Und wir haben dann Anfragen bekommen von Usern, so im Sinn von, ja, wir haben gefragt, aber die antworten nicht und so. Und wenn wir dann schreiben und ein bisschen, also wenn ich so eine Mail an eine Rega oder an eine Firma rauslasse, dann erkläre ich einleitend immer zuerst, wer wir sind, wie viele User wir haben, wie viele Besucher pro Tag. Und dann stelle ich die Frage und dann geht es eigentlich meistens extrem schnell. Also innerhalb Minuten, Stunden kriegen wir dann meist eine Antwort. Und für dich, also wenn du sowas hast, an uns kommen, fragen und wir besorgen eine Antwort. Auch meistens ist es halt, ja, gibt es nicht.
Ich habe mir also, sowieso schon überlegt, Mitglied zu werden, aber das...
Ja, das, also wenn jetzt jemand zuhört vom ZVV, genau. Also vom Zürcher Verkehrsverbund,
Montag kommt eine
E-Mail. Aufpassen.
Aufgepasst.
Genau.
Ja. Ja, es gibt ja noch mehr. Also ich habe die von der Post noch gerne benutzt.
Ja.
Da hat man verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel die Poststellen, die es ja nicht mehr so häufig gibt wie früher. Mhm. Auch in Deutschland ist das ja so, die sind da aufgelistet und halt einfach die Dienste, man kann schauen, wo gibt es Postomaten, ja. Also das sind die Geldautomaten, ja, bei der Post.
Ich habe solche Sachen. Ich habe Öffi noch runtergeladen, das ist jetzt keine spezielle Schweizer Applikation, aber ja, die hat auch die Schweizer Verkehrsverbünde drin, ja, und die können halt auch in, hat auch die deutschen Verkehrsverbünde drin, damit kriegt man den ÖPNV überall zusammen.
Genau, Öffi hast du auch bei uns. Eine gute noch, die haben wir jüngst aufgenommen, die hat zwar im Review nicht so viele Punkte bekommen, aber ich finde sie trotzdem gut. Die heißt Banco Finder, die kostet was, die ist 1.13 Franken oder so und der Kurs mit Euro ist ja mittlerweile auch schon bald 1:1.
Fast, genau, ganz kurz davor. Für mich kann ich jetzt nicht in Deutschland Urlaub machen.
Genau. Und die ist ja auch super, du findest location-based Bankomaten und du kannst dann sagen, ich will aber einen Bankomat von meiner Hausbank, weil bei der anderen Bank bezahle ich Spesen. Finde ich, das sind dann so Apps, die sind dann wirklich praktisch. Also es gibt Apps, die sind mehr so ein bisschen Spielerei, Angry Birds, dann wirklich Spiele, aber so Bankofind oder eben die SBB ÖV-App oder meinetwegen den Öffi. Das sind Apps, die du wirklich auch im täglichen Leben dann irgendwo benutzen kannst, oder?
Genau. Das ist ein echter Mehrwert, das finde ich auch.
Bankomaten, ja, sind übrigens Geldautomaten.
Das stimmt.
Ah, okay, ja. Ja.
Oder genau. ATMs in Englisch, aber egal.
Genau. Diese App, ich meine, in der App-Datenbank ist schon das Hauptaugenmerk dann auf solche Apps gerichtet. Also wir haben auch so News-Apps drin, aber es kommt zum Beispiel, ich hoffe, jetzt hört niemand von Ringier zu, die App von Blick, die kommt einfach nicht in diese Datenbank, solange die so marode ist, wie sie ist. Weil das ist einfach eine schlechte App. Und dort treffen wir dann auch irgendwie eine Auswahl, dass wir sagen, hey, kommt rein, kommt nicht rein, weil es soll ein Gütesiegel dann irgendwo auch sein, diese App-Datenbank.
Okay, also beim Blick sprichst du, Entschuldigung Dirk, sprichst, ja, du die App selbst an,
ja,
nicht,
ja,
nicht inhaltlich, nee, was nein, sie da übertragen?
Nein, wir sind politisch und inhaltlich gegen solchen Sachen über immer neutral gestellt. Es käme uns nicht im Traum in den Sinn, irgendwie den Blick oder die NZZ oder den Dagi wegen ihren Inhalten so zu kritisieren. Aber einfach die App ist einfach schlecht. Mhm.
Ja. Der Blick ist das Pendant zur Bild-Zeitung, das muss man dazu sagen.
Genau. Ja.
Der Blick in der Schweiz hat auch einen deutschen Chef. Das muss man auch sagen. Deswegen sind die Rants des Blicks sein gegen die Deutschen immer ganz besonders doppelkomisch, aber gut.
Okay. Ja, nee, also mir ist egal, ob Blick oder was auch immer. Wenn die App schlecht ist, kommt sie nicht dort rein.
Sehr gut. Hm.
Weil im Market, oder, du hast ja den Market von Google und dort findest du immer alles. Wenn du News eingibst, dann kommt irgendwie CNN, ABC, Fox, weiß der Teufel was, aber nur nicht das, was du hier in der Schweiz brauchst. Und die App-Datenbank zielt wirklich auf das ab, dass man, du findest Apps, da geht es einfach um die Schweiz.
Ich finde das eigentlich schade, das können die eigentlich als Alleinstellungsmerkmal im Market noch einbauen,
ja,
dass die lokalisiert halt, klar, die Applikationen, die als erstes anbieten oder zumindest die Möglichkeit geben, danach sortieren zu,
ja,
lassen.
Ja, logisch, ja. Ich meine, Menüpunkt, Location-based oder sowas. Mhm. Haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir wurden 2-3 Mal angefragt für ein Projekt, ob wir nicht einen eigenen Market für die Schweiz bauen wollen, quasi unter dem Dach von Android Schweiz. Aber ich habe dann auch immer gesagt, erstens kostet es extrem viel Geld und Google muss quasi ein Feature enablen im bestehenden Market, sprich Location-Based, und dann ist die ganze Idee für den Schweizer Market zunichte gemacht.
Und du hast sehr viel Zeit und Herzblut
rein. Ja, richtig, genau.
Genau. Mhm.
Ja, mit unseren Punkten, Dirk, sind wir durch. Haben wir etwas ganz Wichtiges vergessen, Tom?
Ja.
Ja, was denn?
Ja, nein. Nein, nein, ja, jetzt hole ich erst Luft. Nein, ich finde es, man muss einfach irgendwo schauen in der ganzen Thematik immer, es wird dann immer schnell wieder verglichen, Android, iPhone und so diese kleinen Kämpfe. Ich meine, ich habe mein T-Shirt heute.
Das ist großartig. Ich finde das total großartig. Das müssen wir auch gleich fotografieren.
Ja, das könnt ihr gerne machen. Das gibt es auch bei uns im Shop zu kaufen.
Ich habe auch eins da.
Ja?
Genau, ein rotes. Genau, du hast auch eins.
Ich muss das haben.
Kriegst du.
Im Android-Shop vom
Verein. Ja, dann bestell ich es. Ja.
Genau. Es sind so wie Klassenkämpfe, oder? Zwischen iPhone und Android. Und irgendwo ja, ich finde es irgendwo bis zu einem gewissen Maß geht es jeweils. Ist es okay, weil dann ist es noch lustig. Aber es gibt dann so die ganz Verbitterten. Und ich finde einfach schlimm, wie wenn du gewisse Themen liest in den Zeitungen, Online-Medien und dann die Leute die Kommentare dazu liest, wie sehr sie sich in dieses Zeug verbeißen. Also wehe, du hast 20 Minuten, das ist eine Schweizer Gratiszeitung, die Zeitung mit der größten Auflage in der Schweiz, die sind sehr iPhone-affin und die schreiben sehr viel über iPhone, und wehe, du schreibst dort in einem Kommentar was gegen iPhone, und dann beginnt es dann zum Teil wirklich auch primitiv. Und ja, ich möchte da irgendwie auch ein bisschen an die Leute appellieren, nehmt das Ganze ein bisschen mit Humor und nicht so verbissen und ja, es ist kein Krieg deswegen.
Genau, das gilt ja für so viele Bereiche.
Ja, richtig, genau. Also das ist beispielhaft jetzt auch für Android.
Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne auf der Apple-Seite sehr, sehr viele Fanboys und Fangirls. Das ist mir schon aufgefallen. Also
ja, sicher.
Unverhältnismäßig mehr als aus anderen Lagern tatsächlich.
Ja, es ist.
Das sind sexy Geräte, das muss man mal ganz klar sagen. Ne?
Also, hey, man muss, also da. Das gebe ich zu. Also es ist kein Muss, das gebe ich gerne zu. Apple weiß, wie man geile Geräte baut. Absolut. Vom Design. Die sehen spitze aus. Also
die funktionieren in der Regel auch toll. Muss man
ja,
auch
außer du hältst sie falsch in den Händen, dann hast du keinen Empfang beim iPhone. Aber sonst, nee, sie...
Nein, absolut.
Nee, also so Industrial Design, das wissen sie, wie es geht. Und ja... ganze Rest drumherum, ich meine...
Ja. Man muss auch schauen, wie sie sich diesen Status erarbeiten. Ne? Also dadurch, dass sie diesen Markt, den sie haben, sehr, sehr zumachen, können sie halt sicherstellen, dass keiner bei denen was kaputt macht. Das muss man auch mal in beiden Richtungen sehen. Ja. Das ist ja nicht nur eine Gängelung des Users, sondern genauso wie bei Konsolen auch.
Ja.
Die schützen einfach ihr eigenes Gerät, um's mal so zu sagen. Und jeder, der es ein bisschen in die Breite zieht, wie ein Betriebssystem, was du völlig frei benutzen kannst, zum Beispiel Linux, was auf tausenden von Plattformen läuft, da wird es halt schwieriger.
Ja.
Da sind halt mehr Stellen. Freiheit kann auch eben, wie gerade schon mal gesprochen, kann auch ein Nachteil sein, ganz simpel.
Ganz klar.
Das ist schon so. Du musst einfach wissen, wie du mit dieser Freiheit umzugehen hast.
Ja, und das ist schwierig zum Teil.
Das ist, ja.
Und für viele ist dann halt Apple auch das richtige Gerät.
Ja, sicher. Also ich würde jetzt meiner Mutter auch kein Android in die Finger drücken. Weil auch ein bisschen zum Schutz von meiner Freizeit.
ja, sehr schön.
Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut.
Wenn ich
dir
ein iPhone in die Finger drücke, dann weiß ich, das geht einfach. Also iPhone, das muss man sagen. Und das finde ich eben auch die Stärke von unserer Community. Wir haben wenige, die wirklich nur gegen Apple schießen. Es hat viele, die sehen auch das, was sie gut machen. Und das darf man auch sehen. Und wenn es um Benutzerfreundlichkeit, um die berühmte Idiotensicherheit geht, da ist Apple einfach wirklich vorne. Du nimmst das Ding in die Finger und du kannst nichts kaputt machen. Und bei einem Android, da kriegst du es halt mal auch hin, dass mal was nicht so tut, wie es eigentlich sollte. Das ist dann die Freiheit.
Ja, genau.
Genau.
Ich wollte noch, du hast es gerade herausragende Applikation für die Schweiz genannt. Was sind denn deine herausragende Applikation generell? Gibt es was du besonders empfehlen kannst?
ja, er schaut ganz konzentriert auf sein Handy. Ja, nein, also ich muss vorausschicken, durch meine Tätigkeit und im ganzen Verein, ich bin selber nicht mehr so der App-User. Mhm. Ehrlich gesagt, ich habe, also Gmail-App, die meisten Apps, die ich brauche, kommen standardmäßig mit. Das ist die für Gmail, das ist der Kalender. Ich habe Maps, Places, wo, wenn du mal ein Restaurant suchst oder so.
Und den Navigator wahrscheinlich, ne?
Ja, mittlerweile habe ich eins im Auto eingebaut, aber vorher war der top. Also das war die Navi und das ist auch das Schöne bei Google. Ich meine, da wird TomTom und so schon fast obsolet.
Ja, ist halt aktueller oft.
Ja, top aktuell, oder? Ja. Und in den USA ist es ja mittlerweile so weit, dass die Traffic-Informationen gleich live einbinden und dich um den Stau rumlotsen und so. Kommt ja hier dann alles auch noch. Ja, aber die meisten Apps, die ich da regelmäßig benutze, und jetzt natürlich Google Plus.
Ja, habe ich auch. habe ich nicht.
Ne, die ist echt toll. Also,
mir gefällt es auch gut. Ich kann ja mal sagen, was ich, da kannst du währenddessen ein bisschen durchscrollen, was ich so als Top-Applikation habe. Klar. Das eine ist Tweetroid. Tweetroid ist ein Twitter-Client, der auch Identica kann und beides in der gleichen Timeline darstellt. Ja. Als Open Source dann benutze ich natürlich auch Identica relativ häufig.
Gibt es als Gratis- und Bezahlversion immer noch, glaube ich,
oder? Ich habe es auch bezahlt tatsächlich. Ja. Weil ich mag Werbung nicht und wenn ich das mit einer kleinen Gebühr abgelten kann, bin ich damit völlig einverstanden. Ich benutze Xabber für XMPP oder Jabber-Kommunikation. Ich habe einen Account bei Pinboard und habe dafür die Applikation. Ich hoste selber einen RSS-Reader, der heißt Tiny Tiny RSS. Dafür gibt es eine Applikation. Das größte HTML-Programm überhaupt auf Android ist, glaube ich, K9-Mail. Das nutze ich.
Okay, cool.
Ich hoste mich halt selber. Da ist das dann schon mal interessant. Ich habe natürlich die Android-Schweiz-App da drauf und was interessant ist, ist der Netcounter, der zeigt mir nämlich dann, wie viel Transfervolumen ich schon verbraten habe. Ja. Und den kann ich auch so einstellen, dass er mit der Rechnung parallel läuft. Wenn ich über 1 Gigabyte komme, wird es ja teurer für mich.
Kommst du viel drüber?
Nein, nie.
Okay.
Nie.
Ja, weil also ich hab beim privaten Handy habe ich auch ein Abo mit 250 Megabyte und knack das nie.
Da bin ich drüber. Ich
auch nicht. Nee. Am Business-Handy schon dort, aber sonst geht das nie drüber. Nein, aber so Apps. Und das Coole ist halt, du hast wirklich das meiste ist halt dann auch schon drauf, oder? Also du hast wirklich so für den Grundbedarf, wie ich gesagt habe, meine Apps sind die meisten vorinstalliert und dann noch 2-3 zusätzliche und that's it.
Eben, wenn man nach Mail selber hostet, dann ist das mitgebrachte Mailprogramm, das ist ein bisschen Schrott.
Das ist nicht nur ein bisschen Schrott.
Ja, ja. Das ist halt total auf den Anwendungszweck Gmail ausgelegt, oder?
Ja, und das ist hier nochmal von Motorola verstimmbessert. Das kommt nochmal dazu.
Ja, okay. Wo wir wieder beim Thema Hardwarehersteller sind.
Absolut.
Ja. Genau. Danke vielmal, Tom, dass du da warst.
Bitte gerne.
Dankeschön. War spannend und interessant.
Finde ich auch.
Ja,
man kann auch Mitglied werden, wenn man in Deutschland wohnt.
Selbstverständlich. Und in die ganze Schweiz verschicken wir kostenlos. Nach Deutschland für läppische 10 Schweizer Franken. Beim jetzigen Eurokurs ist es noch ein bisschen noch human.
Ja.
Aber ja.
Genau. Ja, und wir haben noch einen kurzen Ausblick.
Dirk. Yep. Jo, nächste Woche Donnerstag ist Stammtisch bei Ubunteros. Das ist eine neue Community, die sich bildet hier in der Schweiz rund um Ubuntu. Die Zugangsdaten und die Links stellen wir ins Blog.
Jawohl. Dann für die Agenda. Die nächste UboCon 2011, die findet wieder in Leipzig statt, wie letztes Jahr, vom 14. bis 16. Oktober von diesem Jahr. Einfach für eure Agenda, notiert euch das, reserviert euch diese Tage. Wird sicher wieder spannend.
Wir beide werden da sein.
Ja, genau. Und Dirk wird da was abgeben.
Ja, ich werde den Vereinsvorsitz abgeben.
Das ja, ist ja eigentlich öffentlich bekannt schon.
Genau. Ja. Und ich werde auch einen Vortrag halten, aber nicht vier wie die letzten Jahre. Also ich glaube, einer reicht dieses Jahr
mal.
Und wir wollen euch fragen, was ihr für Themen gerne noch hören wollt. Themenvorschläge in die Mails oder in die Kommentare bitte.
Jawohl. Oder auch solche Themen, über die wir bereits berichtet haben, aber die wir noch etwas tiefer anschauen sollten. Das gab es ja beispielsweise bei den Wikis schon solche Stimmen. die gesagt haben, wir wollen die verschiedenen Wiki-Hersteller, die es gibt, etwas genauer noch betrachten. Können wir gerne machen, schreibt das rein oder schickt uns eine Mail oder Identica oder Twitter oder was auch immer.
Schickt uns das, wir ignorieren das dann.
Tun wir nicht.
Nein, tun wir natürlich nicht, das war nur Spaß.
Tun wir nicht. Und die nächste Folge, da haben wir jetzt mal geplant, dass wir über Hardware sprechen wollen.
Ja.
Dirk ist ja ein stolzer Besitzer von einem Kindle.
Wo auch Linux drauf läuft, genau.
Ja.
Auch sogar Open Source, kann man sogar runterladen von Amazon.
Genau. Und wir haben ja noch beim European
Podcast Award.
Genau, haben wir ja gewonnen. Yeah. Ja. Und haben einen Preis gekriegt und den wollen wir dann auch vorstellen. Das ist ein Aufnahmegerät, das wir dann auch noch vorstellen wollen.
Genau.
Das wird es wahrscheinlich sein, kann noch Änderungen geben, aber wir denken, es wird so bleiben.
So sieht's aus.
Ja. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke fürs Zuhören.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Deinhard. Das klingt gut.